Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten.
Danke, lieber Chris. Herzlich willkommen hier im Raum und vor allem herzlich willkommen, Walli, zurück.
Ja, ich bin wieder da, kein Kind krank, alles gut, ich bin nicht krank.
Auch genau, das ist das Wichtigste. Alle fühlen sich fit und ich überlasse dir diesmal das Intro. Ja. Weil es ist mehr Sprechzeit, Walli, wir müssen das aufholen.
Ins kalte Wasser schmeißen, kein Problem, ich bin vorbereitet. Nein, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Es sind wieder ganz, ganz viele Babys da und ich liebe es. Wir haben gerade über den Babyduft gesprochen, der schon sozusagen Signature ist für unsere Babytreffs. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben heute zwei sehr, sehr spannende Damen natürlich wieder mitgebracht. Einmal die Michelle und einmal die Tamara. Beide werden uns heute über ihre Erfahrungen erzählen. Wir haben nämlich auch das Thema aufgreifen wollen, Verhandlungstechniken. Da bin ich ja eine große Null. Und deshalb super, dass
glaubt
du heute
sie?
Da bist. Du wirst es sehen. Und werden darüber sprechen, was es vielleicht braucht, damit man sich ein bisschen sicherer, stärker fühlt im Verhandlungsthema. Aber die Tamara hat uns auch das Thema Neuorientierung mitgebracht. Du bist ja Coach, da werden wir auch noch näher darauf eingehen, was es braucht bei der Neuorientierung, wie man erkennt, dass man vielleicht in einem Neuorientierungsprozess ist. Und Michelle, du bist ja überhaupt HR-Spezialistin. Du leitest ein Team mit über 1000 Mitarbeitern in einem männerdominierten Umfeld, nenne ich es jetzt mal, einem schmutzigen Männerumfeld.
Es ist nicht Dirty Business. Ja, das meinen wir nicht.
Also super werblich. Genau. Wir wollen da auch ein bisschen drauf eingehen, was es bedeutet, und das ist vielleicht dann auch gleich die Startfrage für dich. Du führst ja auch Männer, was es für junge Führungskräftinnen vielleicht bedeutet, Männer zu führen. Was hast du da für Tipps für uns?
Und wo arbeitest du jetzt genau? Nicht, dass hier falsche Erwartungen entstehen.
Bin ich gespannt, was alle zu Hause und auch hier im Raum denken.
Ich bin bei der OMV. Seit 17 Jahren jetzt schon mittlerweile, habe im Business gestartet und bin dann nach 10 Jahren oder nach 7 Jahren in den HR-Bereich gewechselt und da bin ich jetzt auch schon seit 10 Jahren tätig und im Moment leite ich die Personalabteilung in der Raffinerie Schwechat. Das ist also der schmutzige Männerdominierte Bereich, wie ich gehört habe.
Aber eigentlich total sauber, wenn man zu Besuch kommt bei euch, oder?
Das stimmt. Auf der Anlage selbst bemühen wir uns auch um Sauberkeit, aber natürlich gibt es auch Öl oder sonstiges.
Na klar, also, das gehört dazu.
Genau, ganz genau. Die Frage ist eine sehr spannende Frage mit der Führung. Ich glaube per se, geschlechterspezifische Führung, so gibt es nicht. Es gibt gutes Leadership und schlechtes Leadership. Natürlich gibt es aber Dinge, die in männerdominierten Bereichen besonders hilfreich sind. Ja? Und das Erste wäre mal selbstbewusstes Auftreten für mich. Das heißt, natürlich, und es wäre eine Lüge zu sagen, dass es nicht so ist, wird der Frauen, wenn es viele Männer gibt, wird der Frauen nochmal ganz besonders geachtet. Wie tritt sie auf? Wie drückt sie sich aus? Also drum selbstbewusstes Auftreten ist schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt, und der zählt eigentlich immer, das ist die klare Kommunikation und die respektvolle Kommunikation. Das heißt, besonders in operativen und technischen Bereichen ist es wichtig, dass Entscheidungen klar sind, dass auch die Erwartungen klar formuliert sind und dass auch Entscheidungen nachvollziehbar sind. Das heißt, ein authentischer Führungsstil ist sehr, sehr wichtig. Last but not least ist es natürlich auch wichtig, dass man fachliche Kompetenz mitbringt und Vertrauen schafft, würde ich sagen, weil am Ende des Tages ein Team, das Entscheidungen nachvollziehen kann und das sich auch weiterentwickeln kann und versteht, worum es geht, das ist auch ein starkes Team und ein funktionierendes Team. Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Geschlecht per se, sondern es geht einfach um positive Leadership und gute Leadership, dass man einfach ganz klar und selbstbewusst und authentisch führt und Vertrauen schafft und auch Kompetenz zeigt.
Hattest du einen Moment in deiner Karriere, der besonders tough war? Erinnerst du dich da an was?
Ach, die gibt's immer wieder.
ich glaube, dass du am meisten gewachsen bist vielleicht.
Das kommt mit sich. Ich glaube, ich persönlich wachse am meisten an den verschiedenen Führungspersönlichkeiten und Kolleginnen und Kollegen im Leadership-Team, mit denen ich zusammenarbeite und auch meinen eigenen Führungskräften dann. Jede Person ist anders und man muss sich darauf einstellen und natürlich für sich selbst andere Strategien entwickeln. Also ich glaube, die Flexibilität, dass man bereit ist, sich zu überlegen, okay, das ist jetzt eine Katastrophe für mich, wie mache ich hier weiter? Und sich dann eine neue Strategie zu überlegen, wie gehe ich mit einer gewissen Person um und wie komme ich hier weiter? Das ist extrem wichtig, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern ich sage immer, aufstehen, Krone richten, weitergehen und dass man sich für sich selbst einen neuen Weg definiert.
Ich glaube, da steht sogar bei mir zu Hause auf einem Poster, das hat mir meine Mutter geschenkt, einfach weitergehen und Krone richten.
Weil ich ein bisschen Bewegung im Raum miterlebe. Also wenn ein Baby weint, ist das überhaupt kein Thema. Ich sage es jetzt nochmal laut. Man kann die Hintergrundgeräusche super wegschneiden. Wir haben sehr gutes Equipment. Also bitte bleibt gerne im Raum. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Wenn es euch aber lieber ist, wir haben hier links eben Still- und Wickelecke. Da könnt ihr euch in Ruhe zurückziehen und auch jederzeit gerne einen Kaffee, ein Wasser holen. Also bitte ganz, ganz entspannt, weil wir doch auch immer mehr werden.
So wie es ist, ganz natürlich, so wie es ist. Und da vor uns kugeln die kleinen süßen Babys herum. Ich liebe das ja sehr. Und da fällt mir ein, Tamara, wir haben uns ja im Vorfeld telefonisch ausgetauscht. Und es war ein total spannendes, schönes Gespräch. Und ich habe es geliebt. Der eine Satz, der mir so in Erinnerung geblieben ist, den ich mir aufgeschrieben habe, war, als du zu mir gesagt hast, ich mochte mein Kind von Anfang an, aber geliebt habe ich es erst ab 3. Ja, und das ist etwas, das sich wahrscheinlich viele Eltern denken, aber kaum jemand laut ausspricht.
Na, umgekehrt. umgekehrt, wenn ich mich richtig zitieren darf. Umgekehrt. Ich habe mein Kind von Anfang an geliebt, aber gemocht habe ich es erst.
Gemocht, ja.
Ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert am Abend und die hat gesagt, du, puh, wenn du das sagst, da werden manche Leute nicht mehr zuhören. Und ich habe mir gedacht, okay, aber das ist es eigentlich, was mich so geprägt hat die ersten 3 Jahre. Ja, Dinge, die man nicht sagen kann. Und ich habe ganz viele Dinge gehört am Anfang, wie die Vollendung des Frauseins ist die Geburt. Wenn man das Kind in den Armen hält, ja, hat man, danke für das Lachen im Raum, ja. Dein Kind ist so brav. Meins war ja ganz anders. Also du hast es ja so gut. Und ich habe seit Tagen nicht geduscht, nicht geschlafen. Schminke, ja, was ist das? Ja, frische Shirts, gebügelt, ja. Und ich habe mich wirklich die ersten 2,5, 3 Jahre einfach damit gequält, meine eigenen Erwartungen zu erfüllen. Ja. Ich war ein Workaholic vor der Geburt meiner Tochter. Ich habe mir gedacht, das kann man nachher fortführen, auch Teilzeit. Man muss immer perfekt sein. Ich war, glaube ich, die einzige Mutter, die im Kostümchen und mit High Heels am Spielplatz rumgelaufen ist, weil man muss nach der Arbeit mit dem Kind auf den Spielplatz gehen, das gehört sich so. Man muss zum Baby.
Kommt mir bekannt vor.
Ja. Man muss in die Spielgruppe gehen, auch wenn es einem keinen Spaß macht. Und ich glaube, meine Tochter war wirklich 2,5 oder 3. Sie hat schon relativ früh gesprochen und sich mit mir verständigt, wo ich angefangen habe zu sehen, sie braucht mich nicht mehr 100%ig und dann habe ich angefangen, ein bisschen wieder durchzuatmen und nicht. Und ich habe mir gedacht, okay, sie ist jetzt 3, sie kann sprechen, sie kann laufen, sie kann vieles andere. Es kann nicht so viel schiefgelaufen sein, ich kann nicht so viel falsch gemacht haben.
Obwohl du die Spielgruppen nicht mochtest.
Obwohl ich die Spielgruppen nicht mochte und ich denke mir, ich habe das deswegen jetzt doch sagen wollen, weil ich glaube, es ist okay, wenn man nicht immer nur Schmetterlings-Bienchen-Gefühle hat, was seine Kinder betrifft. Ich glaube, man liebt sie nicht weniger und man ist kein weniger gutes Elternteil, wenn man das hin und wieder sich eingestehen darf.
Also mich holt es total ab und das war auch das, warum wir so connected haben oder ich mich so verbunden gefühlt habe mit dir, weil mich das so abgeholt hat, weil ich mir gedacht habe, ja, also nicht immer ist diese Bienchenzeit, wie du es genannt hast, da. Ich verstehe dich voll und ich danke dir, dass du das ausgesprochen hast. Heute noch einmal für uns im Podcast.
Ja, und ich glaube, das ist genau der Grund, warum wir das machen. Also ich glaube, dass manche sogar extra reinschalten, wenn sie diesen Satz hören. Es wird vielleicht auch einige ein bisschen irritieren oder zumindest zum Nachdenken bewegen. Aber Double Duty Dialogues ist in die Welt gesetzt worden, als die Valentina gerade frisch mit ihrem Baby im Arm da gesessen ist und gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Ich habe keine Ahnung, wie ich so beruflich weitermachen soll. Ich total in meinem Schwangerschaftsklo, das kriegen wir schon alles hin, weil sie mein Mindset ist auch immer so, alles positiv, alles lässig. Dann bin ich auch mit Baby irgendwann mal da gesessen und du bist vor diese Fragen gestellt worden, auf die du eben noch keine Antworten hast. Und die versuchen wir eben hier gemeinsam zu finden und freuen uns immer wieder über mehr Perspektiven, weil Mutterschaft ist immer individuell. Das ist ein kleines Lebewesen, da ist eine Mutter, die müssen sich kennenlernen, das muss in ein System hineinwachsen, in mehrere Systeme in unseren Fällen. Also ich glaube, es ist total wichtig, diese Perspektiven hören zu können. und auch eben hörbar zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Aber Tamara, vielleicht die Nachfrage in diese Richtung. Wie ist es denn dann gelungen? Wie hast du dann das, also das Mögen ist, glaube ich, ganz natürlich gekommen, so wie ich dich verstehe. Aber wie ist es dann gewachsen, dein System, dass du in diese berufliche Richtung weitergegangen bist und wie das alles mit Kind auch funktionieren konnte?
Ja, langsam. Hm? Ja, langsam. Das erste Mal, dass das Handy geläutet hat, mitten in einem Jobinterview, das ich gehalten habe, weil ich bin im Hauptjob, im Bürojob Recruiterin. Ich kann mich noch erinnern, es ist mir wirklich so die Röte ins Gesicht geschossen. Ich habe gesehen, Kindergarten, ich dachte, oh Gott, ja.
Ja, das kennen wir alle.
Verunglückt, ja. Es war mir so unangenehm, ja. Ich musste dieses Gespräch verlassen, ich musste den externen Kandidaten sitzen lassen, den Line-Manager sitzen lassen, bin hinausgestürmt, ja. Handy. Und dann sagt die Kindergärtnerin, wir haben keine Wickelunterlage von Ihnen mehr. Ja. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, also es hat sich langsam ergeben. Und de facto hat mir eine wirklich coole Kindergartenleiterin geholfen, weil es war so irgendwie der 5000. Entwicklungsschub meiner Tochter. Und sie sagte zu mir, sie versteht es einfach gerade nicht. Sie versteht nicht, was gerade mit ihr passiert. Und ich sage, ja, willkommen im Club, ich verstehe es auch nicht. Und sie sagt, na dann sagen Sie ja das. Sag ich, wie, ich kann nicht einer 3,5-Jährigen sagen, dass ich nicht weiß, wie es geht. Sagt sie, wieso nicht? Und ich habe das dann wirklich angefangen zu machen und ich mache das immer noch. Ich sage zu meiner Tochter ganz direkt, du bist ohne Handbuch auf die Welt gekommen. Mhm. Ich habe kein Studium absolviert, wie es ist, Mutter zu sein.
Ja.
Manche Dinge werde ich falsch machen. Mhm. Und bei manchen Dingen musst du mir einfach sagen, was du brauchst. Und das war wirklich befreiend und ich mache das heute noch und ich entschuldige mich auch. Ich entschuldige mich bei meiner Tochter,
wenn ich ganz wichtig, ja,
wenn ich einen schlechten Tag habe und ich erkläre sie auch. Ich sage, du, ich hatte halt echt einen blöden Tag im Büro. Es liegt nicht an dir,
ja.
Aber ich bin heute genervt.
Ja, aber ich glaube, das kennen wir auch. Also mein Sohn war ja immer ein Superschläfer und plötzlich kam eine Phase, in der er wirklich einfach nicht ins Schlafzimmer gehen wollte. Das war alles schon rotes Tuch. Und plötzlich kommt mir der Satz, ich hätte jetzt wirklich gerne, dass du dich hinlegst und die Augen zumachst. Und plötzlich lag er so. Und ich so, okay, vielleicht ist klare Kommunikation mal ein Schlüssel, um eine Lösung zu finden. Also ich glaube, man ist ja Erwachsener und man glaubt, dass man vieles schon kann. Aber Erziehung ist nicht Freihaus mitgeliefert worden. Und eine klare Kommunikation funktioniert auch bei kleinen Lebewesen richtig, richtig
total
gut. Wir glauben immer, wir haben, ich weiß nicht, was für Tricks auf Lager.
Ja, und wir haben
die muss man finden.
Ich finde das auch super, dass du das ansprichst. Für mich ist gerade heute jetzt gerade die Versöhnung für die letzte Woche, weil was alles passiert ist, wenn man so unter Druck steht. Und für mich ist immer ganz schwierig, wenn du in der Früh wo sein musst. Es muss alles funktionieren, natürlich. Du kannst auch heute wieder.
Ich rufe dann dazwischen an.
Und ich rufe dich an. Aber ich hätte auch 4 Stunden vorher aufstehen können und es wäre sich nicht ausgegangen. Aber dann mein Sohn zu mir sagt, Mami, sei nicht so gemein. Mami, nicht gemein sein. Und ich so, oh mein Gott. Und so wie du sagst, sie haben mich hingesetzt, sie haben gesagt, tut mir leid, du kannst nichts dafür, wie es mir geht. Und das musste ich ihm unbedingt sagen, ja, dass das passt. Die Nachfrage, die ich dir aber stellen will, weil ich das sehr spannend finde, ist, wir alle sind ja berufstätig, wir alle gehen mit einer Verantwortung, einer Erwartungshaltung.
Oh Gott, jetzt habe ich das Mikro teilweise nach vorne geklappt bei der ESMO. Wir
brauchen kurz Unterstützung, danke. Mit einer gewissen Erwartungshaltung in den Job, als du gesagt hast.
Entschuldigung.
Danke
dir.
Als du gesagt hast, du musstest aufstehen und die sitzen lassen, wie war das, dass du zurückgekommen bist? Ist das dann ein Thema? Geht man da einfach drüber? Spricht man das an? Macht man das zum Thema?
Soll ich dir jetzt sagen, was ich gerne gemacht hätte oder was ich gemacht habe?
Beides nicht unspannend.
Also gemacht habe, und ich könnte mich heute noch ohrfeigen, ist, ich bin wahrscheinlich reingegangen und habe mich entschuldigt und es war mir unpackbar peinlich. Und heute denke ich mal, die haben alle Kinder. Und in dem Moment, wo du dich entschuldigst, ja, und ich entschuldige mich gern bei meinem Kind, aber ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich ein Kind habe, das heißt automatisch, du hast was falsch gemacht.
Ja.
Ich würde mich heute nicht mehr entschuldigen. Ich würde sagen, ups, das war schon wieder mal der Kindergartenkämmer, ja. Ja. Aber diese Souveränität hatte ich definitiv nicht.
Ja.
Ja, das wäre vermessen zu behaupten, dass ich es gehabt hätte. Und im Nachhinein mit 3, 4 Kindern könnte man es wahrscheinlich besser, aber ich habe nur eins, also deswegen, ich gebe das gerne mit, es ist okay und es passiert wirklich allen, ja, das ist das Schöne dran, es gibt niemanden, bei dem es 100% klappt, es gibt niemanden, der nicht zu spät kommt, Ja, ja. Ich glaube, mehr Geduld und Liebe zu sich selber.
Ja, Geduld und Liebe, aber auch Selbstverständlichkeit.
Ja.
Also ich merke es einfach im beruflichen Umfeld, umso klarer die Dinge auch ausgesprochen sind, umso easier ist es für mich. Und auch nicht zu sehen, dass es dann wieder ein Korsett wird. Es darf sich auch bewegen, es darf sich ändern. Es kann ja auch bei jemandem anderen ein Krankheitsfall in der Familie auftreten. Und es ist nun mal die Mutter mit dem Kind und das hat halt Stigma, die mitschwingen. Aber bedeutet nicht, dass es nicht einfach auch okay sein darf. Und vielleicht auch ein bisschen auf das Netzwerk achten, auf das Team achten, dass das halt einfach eingebunden ist für den potenziellen Ausfall. Das ist natürlich bei uns ein bisschen häufiger der Fall. Aber das ist gerade, wenn der Kindergarten anruft, dann vielleicht auch beruhigend zu sagen, mein Kollege, meine Kollegin weiß Bescheid. Das, finde ich, hilft schon.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man einfach mal Emotionen teilt.
Mhm.
Ja,
bin ich nicht so gut.
Mittlerweile habe ich das gelernt, ja, einfach auch mal zu sagen, so wie jetzt, ich habe da Mikrofieber. Ja, also ja. Bin noch nie vor einem Mikro gesessen, das fühlt sich irgendwie gerade ganz strange an.
Du wirkst aber sehr souverän.
Ja, danke. Aber es ist gut, manchmal zu sagen, wie man gerade drauf ist und wie man sich fühlt, weil es haben tatsächlich alle Emotionen, die in einem Raum sitzen.
Ja.
Ja, und ich habe das jetzt letztens auch bei Trainings gemacht, dass ich einfach gesagt habe, Leute, ich bin heute wirklich nervös.
Ja.
Und das hat einfach so viel auch mit den anderen gemacht.
Mhm. Ja, das stimmt.
Ja.
Nervös ist man ja auch ziemlich vor Verhandlungen. Und wir kriegen, glaube ich, keine öftere Frage als, wie verhandelt man richtig? Wie verhandelt man um seine Position? Wie verhandelt man, wie es nach der Karenz weitergeht? Und jetzt steigen wir bei euch beiden Expertinnen ein in das Thema. Michelle, wie verhandelt man denn jetzt wirklich richtig? Was sind so die Do's und Don'ts? Aber vielleicht fangen wir mal damit an, mit welchen Verhandlungen bist du konfrontiert und wie erwartest du es dir vom Gegenüber im besten Fall? Weil du hast ja eine Leitungsfunktion.
Prinzipiell, was immer toll ist bei einer Verhandlung, ist, wenn man vorbereitet ist. Ich glaube, das kann man auch miteinander mischen, so ein bisschen, ja, wenn ich in eine Verhandlung gehe und da habe ich auch meine Learnings über meine ganze Karriere hinweggezogen. Ja, man sollte mal ein bisschen vorbereitet sein, sich überlegen, was möchte ich und ganz wichtig, was bin ich wert? Weil wenn man nicht weiß, was bin ich wert und mit welchen Beispielen kann ich das belegen, dann ist es natürlich schwierig. Also vielleicht ein persönliches Beispiel. In meine allererste Verhandlung, das war dann für meinen ersten Job nach dem Studium. Da habe ich mich schlau gemacht, was verdient man nach dem Studium und bin ich hingegangen. Und dann wurde mir ein Betrag genannt, der höher war als das, was ich erwartet hätte, als ich mir gedacht hätte und als ich gelesen habe. Und dann habe ich gedacht, ja super, alles perfekt. Und dann irgendwann nachher sagt mein Vorgesetzter zu mir, ich hätte auch 100 Euro mehr bezahlt, wenn du das verlangt hättest. Und dann ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, warum habe ich mir eigentlich nicht angeschaut, wie der Kollektivvertrag ist und warum habe ich mich da nicht besser vorbereitet noch und an andere Sachen gedacht in der Vorbereitung? Mhm. Und ich glaube aber, man darf da noch nicht frustriert sein und man muss das für sich einfach immer so als Learning mitnehmen. Okay, man geht ja noch lang genug arbeiten oder ist lang genug selbstständig, wie auch immer. Aber ich glaube, man kann dann immer besser werden und man muss sich immer einfach seine Learnings mitnehmen. Zwar jetzt vielleicht nicht perfekt und das sage ich eigentlich auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das wird dann vor allem auch immer an mich herangetragen. Ich bin jetzt unzufrieden mit dem, was ich erreicht habe in der Verhandlung. Ich hätte das anders machen sollen. Was machen wir im Nachhinein? Die Wahrheit ist die, bei einer Verhandlung muss ich meinen Wert zeigen. Da muss ich auch selbstbewusst sein und sagen, ich möchte aber das haben. Man muss aber auch mit der Konsequenz leben können, was mache ich, wenn es nicht so ist. Und ja, man muss einfach auch gute Argumente haben am Ende des Tages. Man muss sich schon vorher überlegen, was könnten die Argumente der Gegenseite unter Anführungszeichen, also des Gesprächspartners, der Gesprächspartnerin sein und darauf einfach eingehen können. Ja.
Das ist auch ein wichtiges Thema, das ich heute unbedingt ansprechen wollte. Wir hören immer wieder vom Gender Pay Gap. Ja, und es geht ja darum, dass Frauen, so wie du sagst, sich mit dem Begnügen, mit dem Wert, der Wert ist vielleicht vielen oftmals gar nicht so klar. Was würdest du denn sagen, abgesehen davon, was du erwähnt hast, sind denn typische Fehler, die du aus deiner Rolle heraus bei Frauen siehst, die sie in Verhandlungen machen? Typischer Klassiker sind natürlich Gehaltsverhandlungen, aber auch wenn es um Beförderungen geht, jetzt Position oder man ist ja auch immer damit konfrontiert, dass man in Konkurrenz steht. Was hast du gesehen, was hast du beobachtet?
Ich glaube, was man ganz klar besser machen kann, ist einfach mal das Anfangen, weil oft ist es so, und für mich war es ja am Anfang auch immer so, eine Verhandlung fühlt sich unangenehm an, da brauchen wir uns alle nichts vormachen.
da möchte man eigentlich nicht hingehen, man möchte nicht sagen, ich möchte aber dies und jenes haben. Man überlegt sich, wie kann ich es machen? Und je öfter man das aber macht und sagt und weiß, was bin ich selbst wert und ich fordere das auch und ich sage das auch, desto einfacher wird es mit der Zeit. Also ich glaube, das Erste, was man immer besser machen kann, ist für sich einzustehen und zu starten, zu verhandeln, weil wenn man wartet, dass irgendjemand bemerkt, dass jemand tolle Arbeit macht und sagt, ach, du machst so tolle Arbeit, dir gebe ich jetzt einfach mehr Geld, das geschieht in Realität einfach nicht. Es ist vielmehr so, dass man konkret hingehen muss, argumentieren muss und sagen muss, ich möchte dies und jenes und natürlich auch wissen, was möchte ich. Ist es mehr Gehalt? Ist es eine neue Rolle? Ist es eine andere Art der Veränderung? Und das muss man einfach in einen Satz bringen und den ersten Schritt machen. Der erste Schritt ist eigentlich das Allerwichtigste.
Du hast jetzt auch gesagt, es gibt so, du hast bei deiner ersten Verhandlung dir den Kollektivvertrag vielleicht noch nicht angeschaut, hättest du machen sollen. Gibt es irgendwelche anderen Dinge oder Eckpunkte, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall vorbereiten?
Ja, ich denke, man sollte sich auf jeden Fall den Kollektivvertrag anschauen und was branchenüblich ist. Im Idealfall kennt man auch ein paar Personen und hat ein Netzwerk an Personen, die schon in derselben Branche arbeiten, im Idealfall im selben Betrieb. Dann weiß man auch schon, was gang und gäbe ist. Und dann natürlich auch immer überlegen, was kann auf einen zukommen im Gespräch und was sind die Gegenpunkte und welche Beispiele hat man, um das zu belegen,
was man kann. Was ich halt noch mitgeben möchte aus persönlicher Erfahrung, es ist selten, dass ein Vorgesetzter die Entscheidung alleine trifft im Corporate Life. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, auch ein bisschen an das Performing davor zu denken, weil wir Frauen, und das ist einfach so, uns noch schwer tun zu sagen, das habe ich gemacht, das tue ich, darauf bin ich stolz, das sind meine Leistungen. Und man muss es auch nicht unsympathisch rüberbringen, es ist auch nicht manipulativ. Also es sind immer die Argumente, wie ich dann oft bekomme. Sondern ganz im Gegenteil, einfach in gewissen Besprechungen, wo man weiß, das sind Entscheidungspersonen, auch zu sagen, das habe ich jetzt vorbereitet, das ist meine Leistung, ich habe mit den und den Leuten im Team, also alle Credits an die Personen. Aber da ist, glaube ich, ganz wichtig, auch vielleicht Vorgespräche zu führen. Also, dass man auch sagt, man geht vielleicht jetzt einmal Mittagessen mit einer Person, mit der sich die andere austauscht. Weil es ist nun mal auch oft so, dass Männer dann den anderen Vorgesetzten anrufen oder auf einer ähnlichen Ebene. Du, was hältst denn von der? Oder was hältst du von dem? Und da ist es auch ganz gut, dann einen Feedback zu bekommen. Ja, ist mir auch schon positiv aufgefallen oder hätte vielleicht auch noch Kapazität für Führungsrolle oder ähnliches. Und das ist etwas, worauf man vielleicht so im Corporate-Netzwerk auch ein bisschen Rücksicht nehmen kann. Weil wir sind oft immer sehr hierarchisch erzogen worden, also immer in einer Linie. Und da habe ich das Gefühl, Männer denken breiter, was ein Netzwerk betrifft. Wir sind immer so down, bottom up, so in die Richtung. Und Männer denken da viel breiter und stellen sich auch viel breiter auf. Und das ist, glaube ich, was man vorab auch ein bisschen in die Vorbereitung mitnehmen kann.
Das stimmt auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, der erste Schritt ist schon mal das Netzwerk aufzubauen.
Genau.
Und dann muss man es nutzen, bevor man dann wirklich in eine Entscheidung geht und sich um einen Job bewirbt. Ja, hundertprozentig richtig.
Ganz spannend nämlich.
Tamara, du bist ja auch im Recruiting und siehst sehr viele Menschen, die sich bewerben wollen bei euch. Du begleitest sie. Was sind deine Erfahrungen, um das vielleicht noch zu ergänzen?
Sagen wir es einmal so, der Zugang zu einem Inserat ist schon ein unterschiedlicher von Männern und Frauen. Und ich sage das jetzt bewusst so ein bisschen pauschaliert. Ja, es gibt natürlich Ausnahmen. Nur tendenziell, ich sage es jetzt von mir, ich glaube, das trifft es ganz, ganz gut. Und dann ist es nicht so vorteilsbehaftet, Männer-Frauen-mäßig. Wenn ich mir ein Inserat anschaue für einen Job, dann sehe ich in erster Linie das, was ich nicht kann unter Umständen. Ja.
Ja.
Es macht aber viel fast Sinn, sich zu überlegen, was kann ich? Weil in dem Moment, wo ich mir meiner eigenen Stärken bewusst bin, verkaufe ich mich selber auch besser. Ja. Weil es geht nicht darum, was ich will, sondern was ich dem Unternehmen bringe. Ja. Und ich habe vorher schmunzeln müssen, auch als die Michelle das gesagt hat, mit Verhandlungen und dergleichen. Ich habe gestern auch eine Session bei meinem Coach gehabt und er hat mir was sehr Schlaues gesagt von einem amerikanischen Psychotherapeuten, das passt da ganz gut, von Steve DeShazer. Der eine sieht die Bäume, Probleme dicht an dicht, die andere, und wir sagen bewusst die andere, die Zwischenräume und all das Licht. Ja? Und wenn ich mir selber meiner Stärken bewusst bin, dann kann ich das auch ganz anders transportieren. Aber wenn ich in ein Gespräch hineingehe mit dem Gedanken, es gibt zwei Dinge in den Anforderungsprofilen, die ich nicht beherrsche, dann werden diese zwei Dinge das Gespräch bestimmen. Und ich glaube, es ist wirklich gut und ich denke mir, das kann man oft selber nicht. Ja. Man kann oft selber seine Stärken nicht so gut beurteilen. Man sieht sie auch manchmal nicht. Ja. Das, was man selber gut kann, das empfindet man oft als selbstverständlich.
Ja.
Und ich glaube, gerade Stärkenarbeit ist was ganz was Wichtiges. Manchmal hat man vielleicht einfach eine gute Freundin, mit der man sich matchen kann. Manchmal ist es jemand aus dem Berufsumfeld, den man einfach fragen kann. Ja. Und ich vergleiche das immer ein bisschen. Es ist vielleicht ein banaler Vergleich, aber die eine oder andere kennt das vielleicht. Es gibt in asiatischen Restaurants oft solche Platten, ja, wo das Essen draufgestellt wird. Und die kann man dann drehen. Ja, die kann man dann drehen. Ja. Und es ist im Leben eigentlich auch so, was so die eigenen Qualitäten betrifft. Ja. Man sieht manchmal nur so den Ausschnitt und keiner hat dann gesagt, dass man die Platte drehen kann. Ja. Und dann kommt jemand und hilft einem, diese Platte zu drehen und auf einmal hat man eine ganz andere Perspektive auf das, was man selber kann. Ja. Und das ist auch das Schöne, warum ich mich mit Coaching gerne beschäftige, weil das ist genau das, Perspektivenwechsel, ja, einfach einen anderen Blickwinkel einzunehmen.
Also da muss ja, oder meine HR-Seite schlägt da auch immer hoch, wenn ich mir denke an Stärken arbeiten, weil dieses, mich hat das so geprägt aus der Schule, immer das, was man nicht kann, so wie du sagst, fällt einem auf, an das, was man nicht kann, an dem arbeitet man, weil eigentlich nur der Fünfer oder der Vierer vielleicht wichtig ist, aber der Einser ist ja eh da, an dem braucht man ja nichts machen. Und das hat mich bis heute geprägt, deswegen finde ich es umso schöner, dass jetzt dieser Ansatz kommt, dass man an Stärken arbeitet. Und ich finde es total schön und das war das, warum wir uns gefunden haben, dass wir uns so gegenseitig bestärkt haben, indem, hey, du machst das super, du hast heute um 5 in der Früh blind eine Windel gewechselt, ohne das Bett voll zu machen, ja, oder es sind dann so die banalen Dinge, ja, aber das heißt ja auch, dass irgendwo diese Qualität sich durchzieht wie ein roter Faden und das ist einfach schön und deshalb auch die Babytreffs, die uns so wohlig sind, dass man einfach Feedback austauscht und einfach mal sagt, hey, ich habe gesehen, super, darf ich dich fragen, wie machst du das oder hast du da Tipps, genau das soll sein und das ist total schön. Und du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Neuorientierung. Wir bringen ja auch viele zusammen, viele Frauen, die sagen, vielleicht ist das, was ich mache, nicht mehr das Richtige für mich. Oder in der Karenz habe ich begonnen, darüber nachzudenken, will ich eine neue Position. Man evaluiert einfach. Gibt es Dinge, wo du sagst, da merkt man, dass sich eine Neuorientierung anbahnt, eine Veränderung? Was passiert da? Wo sagst du, sind die ersten Dinge, woran man selber erkennt, ja, ich sollte was ändern? Da bin ich wieder sehr eigennützig. Was kannst du mir raten?
Ich glaube, das fängt manchmal mit Neugierde und oder Unzufriedenheit mit dem Status quo an. Ja? Und ich bewundere das immer, wenn es dann Menschen gibt, die sagen, ja, ich habe einfach meinen Job gekündigt von heute auf morgen, habe ganz was anderes gemacht. Ich habe mir diesen Luxus nie leisten können. Ja? Und ich denke mir, es muss auch anders gehen. Es muss auch sein können, dass man aus einer gewissen Komfortzone agiert, ja. Und manchmal ist es ja auch nicht alles schlecht, ja. Manchmal hat man ja auch einen Job, der einem in gewisser Weise ein tolles Einkommen bereitet, eine Perspektive gibt, eine Sicherheit gibt, eine Stabilität gibt, die man vielleicht nicht aufgeben möchte. Und trotzdem mag man noch irgendetwas anderes machen. Ich mache zum Beispiel meinen Job leidenschaftlich gern. Und trotzdem war da eine Neugierde auf was Neues. Und ich habe mich nebenbei selbstständig gemacht, weil meine Eltern waren immer selbstständig und es war immer so ein bisschen ein Existenzkampf. Und ich habe beschlossen, ich will das nicht. Ja. Und trotzdem wollte ich was Eigenes machen. Ja. Ich werde das nie vergessen, es war Ende Dezember, kam mein Packen Visitenkarten an und die waren quadratisch und so ein dickeren Layout. Und ich durfte selber entscheiden, wie die ausschauen. Ich komme also auch aus einem Konzernumfeld und es ist schön, wenn man selber Entscheidungen treffen kann. Möchte ich eins von beiden missen? Nein. Und alles beides zusammen ergibt einfach für mich so genau das, was ich gerade brauche. Und wenn es noch was Zusätzliches ist, dann wird es noch was Zusätzliches sein. Ich denke, es muss nicht immer entweder oder sein. Man muss nicht immer alle Brücken abbrechen. Mhm. Es kann auch einfach ein bisschen mehr sein.
Vielleicht ein Verweis auf unsere, ich glaube, Folge von vor 3 Wochen.
Wollte sagen, ja.
Wir hatten ein relativ ähnliches Gespräch, nämlich wo wir über das Gründen gesprochen haben, dass wir beide gesagt haben, wir lieben eigentlich, was wir im Hauptberuf tun oder sind einfach sehr verhaftet, auch in dieser Karriere weiterzugehen. Aber da schlummert noch irgendetwas eben gerade, um etwas zu bezwecken. Es gibt da ein Ziel, wir wollen mit Double Duty eben was bewegen. Das ist ein Add-on, das wir uns zutrauen. Und das machen wir jetzt einfach und schauen mal, wo es hin führt. Klar ist das auch mit Restriktionen verbunden. Zeit und körperliche Ressource ist halt nochmal eine Limitation, gerade als Mutter. Aber es hat noch Platz in unserem Leben gefunden. Bei dir ja noch ein Nebenbusiness. Also ich glaube, einfach probieren, wo es hinführt. Und man wird den Moment wissen, wo man sagt, ich muss jetzt eine Kette sprengen. Glaube ich ganz, ganz fest.
Ja, man kann eine Kette sprengen. Und ich sage, meine Neugründung zum Beispiel und gerade das Thema Coaching, das ist etwas, das ist mit meiner Tochter gewachsen. Ja, ich habe so viel mit ihr ausprobiert. Sie hat auch heute in der Früh gesagt, Mama, können wir uns am Abend dann den Podcast gemeinsam anhören? Und ich sage, wenn es ihn schon gibt, dann können wir ihn gern gemeinsam anhören.
Ui, der Druck steigt. Wir müssen uns bemühen, dass wir schnell schneiden.
Ja, und ich denke mal, das ist etwas, was ich wirklich gerne möchte. Ich möchte gerne meiner Tochter zeigen, was sie alles machen kann. Ja, und Valentina, du hast vorher gesagt, das Thema Schule. Ja, also wir haben jetzt gerade ganz hartes Thema Gymnasium-Einstieg gehabt und Noten. Und ich habe auch gemerkt, dass die schlechten Noten in Anführungszeichen viel mehr Thema waren für meine Tochter als die wirklich guten. Und wir haben jetzt angefangen, einfach zu sagen, wir feiern jede Note von 1 bis 3. Ja, wir feiern die. Und sie kann sich aussuchen, wie sie das feiert. Und wir haben wirklich das definiert, damit einfach das nicht untergeht. Ja. Und das Gleiche ist auch mit der Selbstständigkeit gewesen. Ich habe wirklich sie bei jedem Schritt auch integriert und sie ist noch nicht auf sozialen Medien, deswegen ich nenne auch ihren Namen nicht hier. Aber sie liest über meine Homepage meine ganzen LinkedIn-Beiträge, weil ich habe einen Link zur Homepage und sie liest jeden meiner Beiträge und kommentiert die und fragt sich, wenn sie was nicht versteht. Und das ist auch schön, das Kindern mitzugeben, dass wir das können.
Ja, ich finde das total schön, weil ich glaube, also gerade im Thema Neuorientierung halten uns viele Dinge zurück, die wir so früh gelernt haben, dass das, was negativ ist, so viel Gewicht hat. Und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, es brodelt was in mir, aber es hält mich zurück, aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit zu gehen und zu sagen, okay, ich kann das, das ist meine Stärke, weil wir haben ja eigentlich oft gelernt, das kannst du nicht, das solltest du ändern, anstatt zu sagen, hey, super, dass du in Biologie so toll bist, ja, oder? Es kann auch nicht jeder alles, muss man auch immer sagen. Und wir scherzen ja immer, wir machen auch bald was zum Thema Bildung, weil uns das so bewegt.
Weil es uns so wichtig ist.
Weil es so wichtig ist, genau. Aber wann war so für dich wirklich der Moment, wo du gesagt hast, du kannst doch beides vereinen? Weil man muss schon auch sagen, es ist schwierig, zwei Dinge zu machen, zwei so unterschiedliche Dinge zu machen, Platz zu haben dafür. Und du hast ja auch eine Tochter und hast das nebenbei gemacht. Wie geht sich das aus?
Das war so ein bisschen ein schwimmender Übergang in Anführungszeichen. Ich muss dazu sagen, ich habe einen wirklich tollen Partner zu Hause. Und der hat mich bei allem bestärkt, weil er gesagt hat, du, das macht so viel mit dir. Ich habe mit dem Coaching-Lehrgängen angefangen und auch mit der Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin vor 2, 3 Jahren mittlerweile. Und es hat sehr viel Zeit gebraucht, auch sehr viele Wochenenden. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, du, das ist eigentlich unfair, du arbeitest Vollzeit und am Wochenende kümmerst du dich um unsere Tochter und ich mache eine Ausbildung. Und er sagt, du hast dir keine Ahnung, wie viel entspannter du zurückkommst.
So ein Investment in unsere Zukunft.
Ja, also insofern, der hat das immer sehr gefördert und es hat uns als Familie einen Mehrwert gebracht. Ja. Ich glaube, wenn man selber zufrieden mit sich ist, gibt man den anderen auch viel mehr. Also in dem Moment, also ich bin ein Mensch, wenn ich unzufrieden bin, das merkt man. Ich habe kein gutes Pokerface. Und man muss auch akzeptieren, dass manche Dinge nicht funktionieren. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, meine Güte, die Leute machen alles so viel Ausbildungen, so viel nebenbei. Das hat einmal alles so toll ausgeschaut und so easy. Und am Montag war ich auch mit einer Kollegin aus meinem Kurs zusammen und die hat gesagt, wow, deine Selbstständigkeit geht ja gerade durch die Decke. Ich lese jede Woche auf LinkedIn von dir, wie machst du das? Sag ich, du, das schaut auf LinkedIn natürlich super toll aus. Ja. In Wahrheit hat die seit Jänner 4 Termine. Ja. Das geht langsam. Das sagst du zu einfach, sage ich ja, weil offensichtlich macht das bei dir ein ganz anderes Bild und da rattert's. Ja,
ja, ist auch wichtig.
Und
wie oft sitzen wir mit dem Laptop im Park und machen noch irgendwas schnell fertig? Also es ist manchmal auch nicht glamourös.
Aber ich muss
man nebenbei aufbauen.
Aber weil du das sagst, weil eben dieses Angestelltenverhältnis und die Selbstständigkeit, das ist natürlich auch ein anderer Druck beziehungsweise ein Fangnetz, weil es ist ja ein Risiko, sich selbstständig zu machen.
Ja.
Und dass du sagen kannst, ja, es ist vielleicht noch nicht so viel gelaufen seit Jänner, was aber okay ist. Also das ist, glaube ich, schon etwas, das gerade für Mütter wahrscheinlich in der Selbstständigkeit auch etwas Wichtiges ist, vielleicht einmal das Fangnetz zu haben. Weil wir sind ja auch beide noch im Angestelltenverhältnis und machen das aber nicht, weil wir sagen, okay, es braucht schon Mut, wir haben den Mut, aber es ist oftmals auch angenehm zu wissen, die Familie ist abgesichert.
Ja. Ja. Ich glaube aber trotzdem, und da möchte ich auch noch ein bisschen bestärken, dass man auch von Dingen leben kann, wenn man nur diesen Sicherheitsgedanken im Kopf hat. Also vielleicht auch dann manchmal den Mut zu haben, dass man sich nicht erschlägt, sondern auch einfach klar durchrechnet, kann ich jetzt vom Nebenbusiness tatsächlich schon leben? Also wenn wirklich nur noch Geld der Faktor ist, würde ich Frauen zum Absprung raten.
Ja, ich wollte gerade.
Weil ich glaube, dass wenn man mehr Zeit und Energie in etwas steckt, wovon man weiß, dass es funktionieren kann, aber einem die Zeit fehlt, dann muss man es einfach durchrechnen. Zeit gegen Geld.
Absolut, absolut. Also ich glaube, ich könnte keinen Job machen, den ich nicht gerne mache.
Ja.
Ja. Und ich glaube, wenn man etwas wirklich gern macht, dann ist man meistens auch gut darin. Ja. Und ich meine, man darf nicht blauäugig sein. Also ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, ich mache mit 1:1-Coaching selbstständig und davon kann ich leben. Ja. Ja. Man muss schon ein bisschen realistisch auch den Markt sondieren, sich zu überlegen, was kann man nicht. Und ich glaube, dann funktioniert das auch. Ja. Und so wie du sagst, wenn man unzufrieden ist, ist es wichtig, auch den Mut zu haben, etwas zu ändern. Und ich glaube, es ist so eine Mischung zwischen Leidenschaft und Mut. Ja, und einfach auch.
Aber deshalb auch Coachings. Also manchmal kann man ja dann auch ein Businessmodell entwickeln und auch andere Themen verwickeln, wo es in Richtung Veränderung geht. Jetzt möchte ich aber ganz dringend nochmal ins Corporate Life schauen, weil da spielt Veränderung ja auch oft eine große Rolle. Wie gehst du gerade, ich sage jetzt wieder die weibliche Perspektive, mit Frauen um, die sagen, sie wollen sich im Corporate Life verändern. Sie wollen vielleicht im Unternehmen einen weiteren Schritt setzen. Das ist ja eigentlich auch immer ganz gerne gesehen, wenn es die Kapazitäten dafür gibt.
Ich würde gern kurz vor dem Corporate Life noch starten,
gerne.
Weil das ist eigentlich so mein Schwerpunkt im technischen Bereich vor allem, dass wir schon mal die Damen ins Corporate Life bringen und in die
technischen
Berufe. Also das startet schon an den Universitäten, dass man da auch mit vielen Talenten spricht und einfach auch mal Werbung macht, dass es durchaus hier die Möglichkeit gibt, in einen technischen Beruf einzusteigen. Und dann, sobald sie da sind, ist es auch wichtig, dass man dieses Netzwerk schafft. Einerseits das Netzwerk an Talenten, andererseits auch der Frauen untereinander und dass man sie verknüpft und dass man auch ständig im Austausch bleibt. Also ich schaue immer, dass ich gerade, wir haben jetzt nicht einen riesig hohen Frauenanteil, aber ich schaue immer, dass mit den jungen Frauen, die wir rekrutieren und die wir einstellen, dass man da auch immer im Austausch bleibt und dass man auch über die nächsten Schritte einfach ganz offen spricht.
Super.
Und ich glaube, das ist auch das Wesentliche, dass man Chancen aufzeigt, Möglichkeiten. Und dass man auch über die Komfortzone spricht. Ich hatte eine ganz interessante Unterhaltung diese Woche mit einer jungen Kollegin, wo wir über konkrete Möglichkeiten gesprochen haben, die mir dann gesagt hat, es ist aber so schön hier und es passt eigentlich alles gerade so perfekt und es ist so nett. Und dann habe ich in meinem Büro so ein kleines Schildchen stehen, das auch für mich selbst immer stimmt, ja. Life begins outside your comfort zone. Und das ist auch wirklich sehr wahr. Also wenn man sich sehr wohl fühlt und alles perfekt passt und es gibt eine neue Möglichkeit, dann muss man einfach mutig sein, muss sich trauen und muss diesen Schritt wagen. Und ich glaube, das ist für uns alle einfach sehr, sehr wahr. Und egal, ob es jetzt eine Gründung ist oder ob es der nächste Schritt im Corporate Life ist.
Absolut.
Wann seid ihr denn aus eurer Komfortzone zuletzt gegangen?
Das spottet mich so an.
Jeden Tag.
Du passt das. Aber was hat euch geprägt? Was waren so Momente, wo man sagt, okay, das war ein positiver Step-Outside.
Ich glaube, der größte Step-Outside für mich war, als ich den Schritt nach HR gemacht habe. Ich war eigentlich immer im Business. Ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte das eigentlich niemals im Hinterkopf. Ich habe sogar im Auslandssemester HR-Fächer ausgetauscht, um mich auf Finance weiter zu spezialisieren. Und ich hätte wirklich eigentlich nie damit gerechnet, in diese Richtung zu gehen. Und als ich aus der Karenz zurückgekommen bin von meinem ersten Kind, war es kurz mal ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch ganz konkret gesagt, ein Job, den man mir angeboten hat, nein, also das möchte ich nicht machen, dafür habe ich nicht studiert und das ist es auch nicht, wo ich mich sehe. Dann müssen wir schauen, vielleicht braucht man dann eine andere Lösung. Dann hatte ich eine super coole HR-Business-Partnerin, die gesagt hat, okay, nein, das ist kein Problem, dann machst du einfach Projekte weiter und es findet sich schon etwas.
Ja.
Und also die Person hat auch bei mir, in dem, wie ich HR mache, sehr viel Eindruck hinterlassen, weil ich mir gedacht habe, das ist einfach toll, nicht zu sagen, okay, diese Tür ist zu, sondern einfach, gut, dass du es gesagt hast und wir finden etwas anderes. Und ich war dann, weil wir sagen, Netzwerke sind wichtig, ich war dann 3 Monate lang circa jeden Tag mit einer anderen Person, die ich im Unternehmen kenne, essen. Mittagessen.
Und es haben sich ganz viele Möglichkeiten einfach ergeben, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Und eine Kollegin, die dann mittlerweile im HR-Bereich war, hat dann gesagt, ach, komm doch in den HR-Bereich, da kannst du das Graduate-Programm machen. Das hat ganz viel Budget, das wäre für dich auch ein Next Step Richtung Projekte. Und da sind ja nur die Lehrlinge dabei. Also unter Anführungszeichen muss ich im Nachhinein sagen, nur die Lehrlinge. Und ich habe mir dann gedacht, warum eigentlich nicht? Dann macht man das jetzt mal. Das war auch so, also Komfortzone war das nicht mehr, weil ich eben so im Hinterkopf hatte, oh Gott, ich habe im Studium eigentlich fast nichts darüber gelernt, weil ich das ja alles ausgetauscht habe in Wahrheit. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Also nur die Lehrlinge waren es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da wurde ich ganz schön gechallenged mit arbeitsrechtlichen Grundzügen und. Das musste man sehr, sehr schnell lernen. Aber trotzdem war es der richtige Schritt und ich hätte einfach auch nie die Passion für HR erkannt, wenn ich das nicht gemacht hätte. Warum? So ist der Mut, was anderes zu machen. Ich glaube, das ist wichtig.
Was hast du denn über dich selber gelernt in dem Moment?
Ja, dass man
überlebt aus der Komfortzone.
Richtig, genau. Dass ich sehr gut schwimmen kann, habe ich über mich selbst gelernt. Und ich glaube, aber gut, das ist generell jetzt für mich etwas, wenn ich viel schwimmen muss, dann lerne ich am schnellsten. Das war eigentlich schon in der Schule so. Also man muss an sich glauben und man muss das einfach weitergehen und manchmal halt einfach ein bisschen schneller dann dazu lernen, aber trotzdem konstant den Weg weitergehen.
Das heißt, Komfortzone ist verlassen worden, du wusstest dann, wo es hingeht. Jetzt gehen wir vielleicht noch an das eingemachte Thema Gehaltsverhandlungen. Also wir haben ja klassische Verhandlungen, quasi so die nächsten Positionen und so schon ein bisschen abgeklopft. Wie geht man denn jetzt konkret rein? Du hast eh auch gesagt, du hättest vielleicht bei deiner ersten Anstellung noch ein bisschen mehr bekommen. Wie würdest du es deinen Mitarbeiterinnen raten, vorzugehen, wenn es tatsächlich nur um einen Pay-Raise geht?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, und je größer das Unternehmen ist, desto stabiler ist eigentlich das System, in dem man sich bewegt. Also man muss natürlich das System kennen und man muss wissen, ist es möglich, auf derselben Position einen Raise zu bekommen.
Yeah.
Da gibt es zum Beispiel in großen Unternehmen ja immer die individuellen Gehaltserhöhungen oder auch die Sprünge, die es so gibt. Das kann man sich überlegen. Oder ist es eine gute Möglichkeit, auf ein höheres Level zu gehen, in eine andere Position zu gehen oder auch einen Side-Move zu machen? Was ist möglich? Dann auch wieder, was bringe ich mit? Das haben wir ja schon besprochen. Und was kann ich einbringen, was sind meine Erwartungen, was bin ich wert? Und da muss man schauen, da muss man sprechen. Das ist in großen Unternehmen ein bisschen schwieriger, würde ich fast mal sagen. Da ist es zwar klarer, was das System ist, aber da ist es auch klarer, was gibt es und was gibt es nicht.
Ja.
In kleineren Unternehmen kann man da vielleicht eher noch, wenn man sich überlegt, was ist jetzt nur der Wert, was habe ich gemacht, dass man so vielleicht noch mal konkreter weiterkommt. In einem großen Unternehmen oder je mehr corporate das Umfeld ist, muss man sich einfach überlegen, was sind die richtigen Schritte für mich.
Klar. Ich hätte jetzt noch eine Nachfrage, nur weil es mich gerade noch so interessiert. Kolleginnen, die nach der Karenz zurückkehren, sind ja eigentlich meist bei euch auch immer an derselben Position wieder angesiedelt, beziehungsweise habt ihr da wahrscheinlich auch eine Regelung, dass dem so sein soll. Oft verändert sich aber gerade in dieser Zeit bei Frauen sehr viel. Also zum Beispiel ein gewisser Stundenabbau oder eine eben Teilzeitmöglichkeit zu finden, Flexibilität zu ermöglichen, vielleicht auch eine gewisse Veränderung. Wie geht ihr damit um jetzt im Speziellen als Unternehmen? Wie gehst du als Person um? Oder ist da vielleicht auch doch von dir der Push zu sagen, schau mal, ob es nicht doch funktioniert, eine gesamte Rückkehr? In welche Richtung tendierst du da so und wie berätst du da auch optimal?
Also zunächst ist es mal wichtig oder mir persönlich auch sehr wichtig, miteinander zu sprechen, bevor man in Karenz geht. Weil gerade wenn es das erste Kind ist, und das war auch etwas, die Erfahrung habe ich auch persönlich gemacht und hatte eine sehr gute HR-Business-Partnerin, man weiß einfach viele Dinge nicht und viele Dinge, wo man sich dann nochmal erkundigen muss. Und auch wenn zum Beispiel der Partner gleichzeitig oder später dann in Karenz geht, mein Mann hat 4 Monate auf sein Kinderbetreuungsgeld gewartet. Einfach, das wussten wir nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und dann auch, wie kehrst du wieder zurück? Und ich glaube, das kann sich verändern in der Zeit. Bei mir hat sich's nicht verändert. Ich wusste, dass ich das eigentlich wieder weitermachen möchte. Wenn sich's verändert, dann soll man auch drüber sprechen und drum ist wichtig und da nehme ich unsere Line-Manager auch eigentlich immer sehr in die Verantwortung, dass man auch einfach sagt, Kontakt halten, immer wieder miteinander sprechen, also das ist beidseitig, Das macht man natürlich selbst. Und aber auch die Managerin oder der Manager sollten das machen, dass man immer wieder den Kontakt sucht und sagt, wie möchtest du zurückkehren? Passt das noch so? Und welche anderen Möglichkeiten gäbe es? Ja? Je nach Unternehmensgröße gibt es immer unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen natürlich. Und es gibt unterschiedliche Zeitmodelle auch, in denen man zurückkehren kann. Also bei uns gibt es da relativ viel Auswahl. Und man hätte auch die Möglichkeit, auf den Jobmarkt zu schauen und sich da etwas anderes zu finden, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht mehr im Business sein, so wie es bei mir war, sondern in den HR-Bereich wechseln zum Beispiel.
Nein, total spannend. Ja. Vielleicht auch da noch den Tipp, es gibt ja auch die Möglichkeit, geringfügig aktiv zu bleiben in dem Unternehmen, in dem man gerade ist. Das war für mich eine Wahnsinnserleichterung, um eben in Kontakt zu bleiben, gewisse Gespräche weiterzuführen, in Verhandlungen mit dabei zu bleiben, überhaupt seine technische Infrastruktur zu haben. Es war für mich ein großer Step, aber darüber sprechen wir eh in mehreren Folgen, auch was unsere Rückkehr bei Number One betroffen hat. Du bist ja schon bei Number Two. Mal schauen, wie da deine Reise weitergeht. Also vielleicht diese Schritte der Fristen und der Geringfügigkeitsmöglichkeiten werden wir jetzt vielleicht mal wieder bei dir im aktuellen Status einholen.
Siehst du eigentlich, Tamara, einen Trend bei den ganzen Recruitings, die du auch hast? Selbstständigkeit versus Angestelltenverhältnis nach der Karenz, während der Karenz, auch durch das Coaching?
Jetzt nicht eingeschränkt auf Karenzrückkehrerinnen, sondern generell. Ich glaube, dass sich unser Berufsalltag dabei ist, sich zu wandeln. Und ich habe immer mehr Kollegen und Kolleginnen, die neben dem hauptberuflichen und teilweise auch wirklich neben der Vollzeittätigkeit noch eine kleine Selbstständigkeit sich aufmachen. Und ich glaube, das erfordert auch ein bisschen am Switch im Mindset, was Unternehmen betrifft. Ja, weil ich sage, nicht jeder, der sich selbstständig macht, möchte das dann dauerhaft machen, sondern es ist einfach wie ein zusätzliches Hobby, ein zusätzliches Standbein. Und ich glaube, wenn man die Perspektive nicht nur auf einer Sache hat, dann ist man auch produktiver und gewinnbringender für ein Unternehmen. Weil ich sage, man hat einfach verschiedene Bandbreiten, die man damit einbringt. Man kann sich vielleicht woanders auch anders einbringen. Und all das nimmt man dann auch wieder in den Job mit hinein. Also ich denke, es ist, wenn man das wirklich gut einteilt, ja, dass auch eine Wochenhöchstarbeitszeit nicht überschreitet und nichts darunter leidet, ist es gut, unterschiedliche Perspektiven im Leben zu haben.
Absolut. Du, und wenn du jetzt Frauen direkt ansprichst, die so davor stehen, soll ich ein Coaching machen oder nicht? Was sind da so die Hemmschwellen und wie kannst du sie am besten nehmen?
Ich glaube, das Schöne am Coaching, oder ich sage vielleicht, was meine Motivation war, Coaching zu lernen und zu machen, ist, man bekommt so viele Ratschläge, gerade als junge Mutter. Man wird erschlagen von guten Tipps. Und Coaching ist das Gegenteil davon. Mhm. Coaching fragt. Und die Vision meiner eigenen Arbeit ist, deinen Weg zu unterstützen. Ja, ich habe sogar das Armband heute mit, ja. Dein Weg. Ja, es geht nicht darum, wie ich glaube, dass dein Leben funktioniert. Es geht nicht darum, dir zu sagen, was ich glaube, was für dich gut ist, sondern zu fragen, zuzuhören, zu spiegeln. Ja, so wie wir vor am Anfang gesprochen haben, ich habe gesagt, wow, wenn du sagst, du liebst Sales, ich sehe es bei dir, dass das stimmt. Ja, das kann ich dir spiegeln. Damit sage ich dir nicht, was du tun sollst, aber ich sage dir einfach, wo ich dein inneres Leuchten gerade sehe, wo ich dich in deiner Kraft erlebe.
Spannend.
Und das ist so schön.
Womit wir wieder bei den Stärken werden.
Ja.
Stärken.
Genau. Stärken. Und manchmal auch einfach Stärken erkennen. Ja. Das ist irgendwie so ein Hebammenjob. Ja.
Ja. Stimmt. Etwas auf die Welt bringen, was eh schon in einem schlummert. Ja, so da sehe ich das auch. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, damit wir nicht überziehen und die Babys hier überstrapazieren, außerdem wartet ein guter Chibo-Kaffee. Wir sind ja hier beim Babytreff bei Chibo. Nächstes Mal erwarten uns wieder ganz spannende österliche Goodies, was ich so gehört habe, und auch vielleicht Einblicke in Chibo selbst. Und da zu Hause, wenn ihr noch Fragen an die beiden großartigen Damen habt, dann bitte immer her damit, wir leiten es an euch weiter. Auch Coaching-Nachfragen oder Jobangebote oder Bewerbungen. Wir sind auf jeden Fall gerne Dreh- und Angelpunkt. Aber vielleicht fassen wir mal diese großartige Folge ein bisschen zusammen.
Ja, also für mich, wie gesagt, das Thema Verhandlungen, das war für mich ein so wichtiges Thema, weil ich glaube, dass sich da eben viele Frauen noch immer in den Schatten stellen und ihre Stärken, so wie wir es jetzt durch die Bank besprochen haben, zu wenig einfach hervorkehren. Und wir sehen, dass das Männer am laufenden Band tun
und da auch oftmals viel gesprochen wird, was gar nicht so stark da ist. Und ich glaube, das sollten wir auch mehr tun. Dafür danke nochmal für diese positiven Vibes für das Wochenende.
Ja, absolut. Und ich nehme mit, dass Veränderung, egal ob jetzt im Unternehmenskontext oder in Richtung Selbstständigkeit, immer Teil unseres Lebens ist. Also deshalb muss man auch keine Angst davor haben, weil es ja sowieso, egal in welchem Spektrum, immer auf uns zukommen kann, immer in Bewegung sein kann. Und wenn etwas schlummert, dann sollte man einen Schritt wagen, sowohl auf Unternehmensebene als auch den Schritt hinaus. Also ich bin da immer dabei, dass man diesen Weg weitergeht und danke euch sehr für eure Perspektiven, die ihr da mitgebracht habt.
Genau, leider die Einladung.
Die es heute nicht geschafft haben, mein nächster Babytreff ist auch schon wieder bald.
Ja genau, 2. Aprilwoche haben wir noch. Und da, wie gesagt, ein bisschen ein frühlingshafter Einstieg mit Chibo selbst. Genau. Freuen wir uns schon sehr drauf. Alles Liebe zu Hause und danke im Raum.
Danke euch.
Ciao, ciao.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.